Ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Anwesende. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Abend, zur heutigen Ausgabe von History Talks, unserer Gesprächsreihe, die uns immer wieder erlaubt, zurück in die Vergangenheit zu blicken und dann aber auch immer wieder neue Fragen an die Gegenwart zu stellen. Jetzt heute Abend geht es um Lebensgeschichten zwischen Wahrheit und Fiktion. Historische Biografien haben Konjunktur, das geschriebene Leben fasziniert. Aber welche Lebensgeschichten sind überhaupt erzählbar? Und wie geht man mit der Geschichte um, wenn man zum Beispiel das Leben der eigenen Familie rekonstruiert? Was erzählen uns die Quellen, die auffindbar sind, aber was auch die Lücken, die wir nicht mehr füllen können? Und was lässt sich über Aussagen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen? Mit dieser Frage sind wir auch im Museum ständig konfrontiert und ich als Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums stelle mir diese Frage wirklich ständig. Und wir haben hier jetzt auch, wenn Sie reingekommen sind, haben Sie vielleicht eine Projektion an die Wand gesehen. Das ist Teil eines neuen Formats, Erfahrungen Schweiz, wo wir Themen vermitteln anhand von Aussagen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Das erste Thema ist es die Italianità noch bis Mitte April. Das nächste Thema werden die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen sein. Und auch hier stellt sich dann ständig die Frage, ja, was ist erzählbar und was geht über solchen Zeitzeugenschaften und was eben nicht. Und ich denke, eben biografische Geschichten zeigen wirklich auch Facetten der Schweizer Geschichten, können sie aufleuchten. Und es ist immer ein Spagat, denn sowohl die Quellen als auch mündliche Erzählungen zeigen uns immer nur einen Bruchteil der ganzen Geschichte und richten den Blick auf die Vergangenheit von einer ganz bestimmten Perspektive aus. Es freut mich jetzt besonders heute Abend, dass wir die Historikerin und Kulturvermittlerin Lina Gaffner und den Autor und Regisseur Gabriel Heim gewinnen konnten, um über dieses Thema zu sprechen, diesen Spagat zu sprechen. Und sie werden über Vatersuche, Frauengeschichten und die Kraft von Lebensgeschichten im besonderen Spannungsfeld eben zwischen historischer Wahrheit und wahrhaftigen Fiktion sprechen. Durch das Gespräch wird Bettina Spörer, promovierte Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Verlegerin führen. Sie selbst hat sich eingehend mit der eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt und auch darüber geschrieben. Und ich freue mich sehr jetzt auf das heutige Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend. Ich hoffe, Sie werden viel mitnehmen können. Und ich übergebe jetzt gerne das Wort an Bettina. Danke.
Ja, ganz herzlichen Dank, Denise Tonella, und ganz herzlich willkommen auch an Sie und an euch, Lina und Gabriel. Ja, Biografien füllen ja schon seit längerer Zeit die Bestsellerlisten und in vielen Buchhandlungen sind eigene Abteilungen ja eingerichtet worden, also für Biografie. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel in den Bart hier am Bahnhof gehen, gibt es ein Riesengestell Biografien. Und da sind ja ganz unterschiedlichste Bücher versammelt, neben Autobiografien von zum Beispiel Michelle Obama oder Prinz Harry, Elon Musk und so weiter, Britney Spears, Edward Snowden und so, stehen die Biografien eben von zum Beispiel Emily Lieberherr, Iris von Rothen oder Annie Klavamorf oder etwa auch Hitler, eine Biografie. In der Literatur wiederum finden sich auch viele literarische Bearbeitungen biografischer Stoffe. Sehr bekannt sind beispielsweise die Romane von Eveline Hasler über Anna Göldin oder über Emily Kempin-Spiri. Und Daniel Mendelssohn oder Barbara Honigmann rekonstruieren die Geschichten ihrer Familien in literarischen Texten. Und vielleicht kennen einige von Ihnen das Kinderbuch Malka Mai von Miriam Pressler über ein jüdisches Mädchen, das ein Nazi-Ghetto in Polen überlebt hat. Und die erwachsene Frau hat Miriam Pressler dann diese Geschichte erzählt. Also das ist schon eine ganz breite Palette von möglichen Herangehensweisen an Biografien. Und eben das Bedürfnis nach diesen Lebensgeschichten ist ja sehr groß, wie sich eben auch zeigt in diesen Abteilungen. Und über die Gründe für dieses Phänomen, über die Hintergründe, die Ursachen und Wirkungen spreche ich also heute mit Lina Gaffner und Gabriel Heim. Und ja, heißen Sie sie doch ganz schnell herzlich willkommen mit einem Applaus. Wir werden hier auf dem Podium ungefähr eine Stunde diskutieren und dann das Gespräch öffnen. Also wetzen Sie Ihre Bleistifte und Ihre Münder für Ihre tollen Fragen. Und wir freuen uns dann, die zu hören im zweiten Teil. Lina Gaffner ist Historikerin. Sie studierte Geschichte, Philosophie und deutsche Literatur und beschäftigte sich im Studium auch mit Biografieforschung. Nach ihrer Promotion zur umfangreichen Schreibarbeit eines Bieler Arztes in der Mitte des 19. Jahrhunderts wandte sie sich der Wissenschaftsvermittlung zu und begegnete hier immer wieder dem Bedarf nach biografischen Erzählungen, dem sie, wie sie mir gesagt hat, nicht unkritisch gegenübersteht. Zum Beispiel als Co-Projektleiterin und Mitherausgeberin von Stadtgeschichte Basel, einer neuen wissenschafts-, aber auch publikumsnahen Kantonsgeschichte von Basel-Stadt in 9 Bänden. Sie ist Co-Leiterin des Archivs der Gosteli-Stiftung, beschäftigt sich mit Frauennachlässen und der Frage, wie sich Frauengeschichte abseits einer auf Einzelleistung fokussierten Pionierinnengeschichte erzählen lässt. Gabriel Heim ist Autor, wir haben es schon gehört, auch Regisseur und Publizist. Er hat Geschichte und Publizistik an der Universität Zürich und an der Hochschule für Fernsehen und Film München studiert, arbeitete dann als Produzent und Autor von Dokumentarfilmen und Reportagen für verschiedene Fernsehsender, als Redaktor und Reisekorrespondent beim Schweizer Fernsehen, bevor er unter anderem Gründungsdirektor des RBB Fernsehens wurde und als Programmmanager da bis 2010 arbeitete. Freiberuflich schrieb und produzierte er mehrere Dokumentarfilme, zum Beispiel über die Bewohner des süditalienischen Matera oder die Arbeiter in der Hafenstadt Taranto. Zu biografischen Recherchen kam er vor allem auch durch den Nachlass seiner Mutter, die Ilse Heim. 2013 erschien sein Buch «Ich will keine Blaubeertorte, ich will nur raus. Eine Mutterliebe in Briefen». Dann recherchierte er jahrelang für eine Ausstellung mit Biografien aus dem Aktenbestand der Fremdenpolizei. 2018 erschien Diesseits der Literatur, in dem er 10 Lebensläufe rekonstruierte. Und letztes Jahr veröffentlichte er das Buch «Wer sind Sie denn wirklich, Herr Gasparer?» über das Leben seines Vaters. Und ich habe das Buch hier und wir haben es auch auf dem Büchertisch. Erschienen ist das übrigens in Bozen interessanterweise und da komme ich dann auch zu sprechen drauf mit dir. Also wir haben hier einerseits Gabriel Heim, der eine ausgedehnte Vatersuche gemacht hat. Wir haben eine Expertin auch für die Geschichte von Frauen und Erforschung von Frauen. Und wir werden sicher über die Wirkung von Lebensgeschichten im Spannungsfeld zwischen historischer Wahrheit und Fiktion sprechen. Und wir werden da natürlich gerne auch eingehen auf die Gosteli-Stiftung, was macht die überhaupt und dieses Archiv und dein neuestes Buch, Gabriel. Doch zuerst einmal an euch die Frage, wie erklärt ihr euch, dass Biografien und dabei vor allem auch historische Biografien heute so sehr im Trend sind? Ladies first.
Ja, also das Interesse an der biografischen Erzählung ist ja ein altes Interesse. Und es ist auch eigentlich ein Genre, das einfach so immer gegeben war. Es hat eine lange Geschichte, es hat Konjunkturen. Und ich denke, die Konjunkturen entwickeln sich auch mit der Entwicklung der Biografien, die Art und Weise, wie Biografien geschrieben werden. Es ist ja nicht so, dass es einfach die Art und Weise gibt, wie Biografien verfasst werden, sondern das hat sich stark entwickelt. also Biografie ist ein historisches Genre, ist sehr stark an die Moderne geknüpft, ist eigentlich eine Erzählung, die stark an das bürgerliche Subjekt geknüpft ist. Es hat einen Anfang, einen Schritt ins Leben. Meistens ist es ein männliches Subjekt, das sich dann auf eine Suche nach einem Lebenssinn begibt, diesen Sinn findet und ihn verfolgt und dann ein Lebenswerk hinterlässt, die dann seinen Tod transzendiert. Also das ist so die klassische Biografie. Und ich würde sagen, die gibt es immer noch. Aber es haben sich auch ganz andere Formen der biografischen Erzählung jetzt entwickelt. Nicht jetzt, sondern im ganzen 20. Jahrhundert schon. Und ich glaube gerade auch, da können wir später darauf zurückkommen, die Frauengeschichte hat da einen wesentlichen Beitrag auch geleistet, dass andere Erzählungen möglich geworden sind. Eine wichtige Methodik, die Oral History, die auch dazu geführt hat, dass es eine größere Offenheit der biografischen Erzählung oder lebenden Quellen gegenüber gibt, eine größere Offenheit der Subjektivität gegenüber. Ich nehme an, wir kommen darauf dann noch zurück. Und auch eine größere Offenheit der Vielfalt von Subjekten gegenüber, dass es nicht einfach eine lineare Erzählung braucht von einer Geburt bis zum Tod, sondern dass wir gerade interessiert sind auch an den Beziehungen der Personen, über die wir lesen, an der Vielfalt, an den biografischen Brüchen. Dieses Interesse ist jetzt sehr breit und es gibt eine starke Verschränkung auch zwischen einem literarischen Genre mit wissenschaftlichen, eher wissenschaftlichen Zugängen, Collagen und so weiter. Es gibt eine große Vielfalt und eine große Offenheit. Das, denke ich, ist ein Teil vielleicht auch der Konjunktur. Und auch Verschiebungen in unserem Selbstverständnis, die wir dann immer auch wieder in den Biografien suchen.
Also du denkst, dass es eigentlich auch mit einer sehr vielfältigen Palette von Selbsterkenntnis zu tun hat, wenn ich das so höre. Dass
ja,
du sagst, es ist eigentlich auch eine Avantgarde möglich in dieser Biografie schreiben, ebenso wie eine klassische Heldentradition.
Ja, genau, es gibt Verschiebungen, aber es gibt auch ein starkes Bedürfnis nach alternativen Erzählungen, von denen ich mir vorstellen kann, dass das Bedürfnis im Moment auch groß ist, Orientierungssuche an historischen Gegebenheiten, aber auch an Handlungsspielräumen. Wo sind die? Welche Handlungsspielräume haben andere Personen zu anderen Zeiten gehabt? Wie sind sie umgegangen mit Kriegen, Katastrophen? Wie haben sie ihren Weg gefunden? Und Adriana Cavarero sagt, eine italienische Philosophin, sie sagt, es gibt ein tief verankertes Bedürfnis, unsere Lebensgeschichte durch eine andere Person erzählt zu bekommen. Also eigentlich einen Spiegel zu haben, über den wir uns selbst sehen, aber über den wir auch unser Selbst auch konstruieren. Und das muss ein anderes sein, unser Vis-à-vis. Das kann nicht aus uns herauskommen. Das finde ich einen schönen Ansatz.
Danke. Wie siehst denn du das, Gabriele?
Ja, ich würde das zunächst mal ein bisschen egozentrisch betrachten. Also der größte Denker und Schriftsteller deutscher Sprache, Goethe, hat eine Biografie geschrieben, die nicht nur seine Autobiografie ist, sondern die Biografie eigentlich seiner Lebensspanne. Und er hat den wunderbaren Titel gewählt, der uns auch mitten in dieses Thema führt, nämlich er hat es Dichtung und Wahrheit genannt.
Und dann gibt es ja noch die Lehr- und Wanderjahre.
Ja, gut, auch das ist biografisch zu betrachten. Also es ist ganz bestimmt, die Lebenserzählung ist kein neues Genre und ist auch nicht eine Erfindung, die sozusagen im 20. Jahrhundert zu verorten ist. Die Historic Novel insgesamt ist schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ein eigenes literarisches Genre im angelsächsischen Raum, lange bevor es uns eigentlich erreicht hat. Und unter der Historic Novel fungieren natürlich auch die Biografien, die fiktionalisierten oder mit Fiktion angereicherten Biografien. Von den Autobiografien würde ich ganz gerne etwas Abstand nehmen. Bei den Autobiografien ist doch sehr oft die Dichtung steht vor der Wahrheit. Also wenn man über sich selbst und sein eigenes Leben reflektiert, dann unterlässt man geflissentlich einiges und dichtet manches dazu, was einen in einem schöneren Licht erreichen lässt. Und einige dieser Titel, die du eingangs erwähnt hast, sind sowieso von Ghostwritern geschrieben. Ob das nun Barack Obama ist oder Prince Henry oder wer auch immer. Ich glaube nicht, dass die ein Jahr hingesessen sind, um ihr Leben zu reflektieren, sondern die haben das gut bezahlt und werden noch umso mehr an den Tantiemen beteiligt. Also wenn man mal dort ist, dann ist das sozusagen sehr geschäftlich zu sehen. Was ich aber glaube, im Zusammenhang mit Lina, dir und mir eigentlich nicht reklamieren kann. Ja? Also das Biografische, und Lina hat es gesagt, es hat sehr viel natürlich mit Neugierde zu tun. Es ist ein schöner Blick durch Schlüsselloch und manchmal sogar durch ein Scheunentor. Und die Lebensgeschichten anderer Menschen haben immer schon fasziniert. Und wenn sie natürlich auch noch gut geschrieben sind und wenn sie einen Spannungsbogen haben und wenn sie auch eine eigene Lebensrealität mit berühren, sei es in derselben Generation, sei es transgenerationell, weil jeder Mensch hat ja eine Herkunft, die ihn ja auch ein Stück prägt, dann ist das natürlich schon mal ein Lesevergnügen per se. Und die Frage nach der Wahrheit, die stellt sich natürlich im Spannungsbogen auch mit der Kritik, sie stellt sich im Spannungsbogen mit den Historikerinnen und den Historikern und sie stellt sich natürlich auch im Spannungsbogen mit den Nachkommen derer, die man sozusagen zum Gegenstand dieser Biografie macht. Also es ist insgesamt ein recht gefährliches Unterfangen. Und das möchte ich einfach so mal eingangs platzieren. Eine gut geschriebene, historisch, auch wenn sie fiktionale Elemente enthält, Biografie, so muss sie doch in den Fakten der Zeit, in der sie angesiedelt ist, muss sie der historischen Realität entsprechen. Das heißt, man kann nicht eine Zeit erfinden, um darin auch noch eine Person zu erfinden. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Umberto Eco zum Beispiel. Man könnte auch etwas freier und literarischer rangehen und sagen, auch die Buddenbrooks sind biografisch. Und auch wenn sie in dem Kontext vielleicht gar nicht so oft genannt werden.
Ja, also wir haben jetzt sozusagen die Antwort zwischen den Zeilen gehört, also die Antwort auf meine Frage, warum das jetzt im Moment so auch ein Trend ist und so beliebt. Ich würde jetzt aber gerne auch noch mal ein bisschen nachhaken, wie hat es denn angefangen? Und Lina, wir haben uns kurz auch unterhalten per Telefon über diese Geschichtswissenschaft, die sich auch immer mehr interessiert hat für die Geschichte von unten, von Kollektiven. Es gab diese Grassroots-Bewegung. Kannst du uns da ganz kurz ein bisschen einen Überblick geben, wie kommt es überhaupt dazu, dass das so vielfältig geworden ist, gerade eigentlich seit den 60er Jahren?
Ja, also die Kritik an der Biografieforschung, die war quasi mehrseitig. Also zum einen gab es die Kritik von Pierre Bourdieu beispielsweise, unter anderem, die gesagt haben, ja, eigentlich ist Biografie eine, also l'illusion biographique, Biografie ist eine Illusion und eine Konstruktion. In dem Moment, wo wir auf unser Leben zurückschauen, ordnen wir nachträglich unsere Handlungen gemäß einem künstlichen Sinn ein, der uns aus der jetzigen Position einfach gefällt. Also wir haben den Anspruch an unser Leben, dass es Sinn ergibt, und entsprechend erzählen wir unsere Biografie. Und das ist etwas, was er dann auch den Biografen, damals weitgehend Männer, vorwirft. Eine Biografie reproduziert genau diese Konstruktion, nämlich sie fügt Sinn in einen Lebenslauf ein, wo er eigentlich nichts verloren hat, weil unser Handeln sehr oft hat nicht wirklich auf ein Ziel hin führt, sondern das Leben macht ja ganz vieles mit uns, und die Zeit, die sich verändert, macht ganz vieles mit uns. Und Gabriel, hast gesagt, der Spannungsbogen, oder? Die Biografie verlangt einen Spannungsbogen, und unser Leben folgt nun mal nicht einem Spannungsbogen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also diese Kritik an der Verbindung zwischen dem, was eine biografische Erzählung eigentlich leisten möchte, und dem, was eine Lebensgeschichte ausmacht. Das ist die eine Kritik an der Konstruiertheit der biografischen Erzählung, von der er auch sagt, dagegen können wir uns auch nicht wirklich wehren. Also das machen wir in dem Moment, wo wir unser Handeln einordnen wollen, weil wir wollen ja, dass wir ein sinnvolles Leben führen, und wir wollen, dass es von Anfang bis Schluss irgendwie, dass wir ein Ich sind, das kohärent ist. Das nicht irgendwie, ah ja, da war ich halt so ein bisschen so und da war ich so. Und die Anerkennung dieses vielgestaltigen Subjekts, das ist etwas, was sich dann daraufhin auch geändert hat. Also wir können heute damit umgehen, dass Leben eben so verlaufen. Wir können heute anders Lebensgeschichten erzählen. Wir können Brüche integrieren. Das ist eine Veränderung, die stattgefunden hat. Und eine weitere Kritik, die kam, wie du angedeutet hast, auch aus der Frage heraus, wer hat denn eigentlich, wer interessiert uns eigentlich? Also wer ist nennenswert? Wer ist erzählenswert? Welche Leben sind erzählenswert? Und als die so, ja, im Historismus, also 19., doch auch noch Anfang 20. Jahrhundert, und manchmal könnte man denken, auch noch heute in gewissen Erzählweisen. Aber damals hat man schon das Gefühl gehabt, Geschichte ist eigentlich einfach die Ansammlung aller, also die Gesamtheit der Biografien aller wichtigen Männer. Also, und das, da ging es darum, Wichtigkeit, also was ist Leistung, also wesentliche Leistung für die Geschichte. Die wird identifiziert, und dann wird das Leben dieser Person, die diese Leistung erbracht hat, wird erzählt. Und die Leistung wird in den Lebenskontext eben als Lebenswerk dann integriert und wird so erzählt. Das war sehr lange Zeit das Verständnis von Geschichte, das vorherrschte. Die vielen Statuen, die wir überall haben, sind auch Teil dieses Geschichtsverständnisses. Also da geht es auch darum, Personen herauszuheben und auf ein Podest zu stellen. Und die Kritik war eine Kritik, die Sozialgeschichte hervorgebracht hat. Es braucht Geschichte von unten. Es braucht die Geschichte der kleinen Leute, wie wir sie nennen. Und zugleich aber auch stark eine, vielleicht sogar noch ein bisschen vorher, die Geschichte der die Kritik der Frauengeschichte, die sich zuerst einmal bemüht hat zu sagen, okay, es gibt aber auch wichtige Frauen in der Geschichte, und das sind viele, gerade schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch so Werke, Sammlungen, die wichtigsten Frauen Europas oder wichtige Frauen der Schweiz, Pionierinnen der Geschichte, sind solche Kompilationen entstanden. Und zugleich, gerade dann eben auch in den 60er und 70er Jahren, hat auch die Frauengeschichte festgestellt, es ist damit nicht gemacht. Wir müssen eigentlich darüber sprechen, was ist denn die Leistung und was ist denn wichtig? Und wir können nicht einfach jetzt die Frauengeschichte den Männern an die Seite zu stellen versuchen. Und es braucht ein fundamental neues Geschichtsverständnis. Es braucht einen anderen Blick auch auf Lebensläufe und auf den Begriff der Leistung. Was ist wichtige Arbeit? Was ist wichtige Leistung? Wer ist nennenswert? Und da ist sehr viel passiert. Das hat die Biografieforschung stark verändert. Und vielleicht noch, es lässt sich etwas veranschaulichen, was sich auch verändert hat in diesem Akzeptieren der Subjektivität. Und die Subjektivität, die wir ja haben, also das Akzeptieren, dass jede Erzählung perspektivisch ist. Immer wenn jemand etwas über Geschichte erzählt, ist es perspektivisch, also vor allem die eigene Lebensgeschichte. Und diese Perspektive, es lässt sich veranschaulichen, wie sich das auf Lebensgeschichten und auch die Lebenserzählung auswirkt. Da ist die Biografieforschung auch vor allem in der Erforschung des Nationalsozialismus und der Opfer des Nationalsozialismus auch große Schritte weitergekommen, nämlich in Gesprächen auch mit Überlebenden, aber auch mit Bewohnerinnen, Bewohnern von Orten, an denen Pogrome stattgefunden haben. Sie haben festgestellt, dass also zum einen eine Feststellung ist, dass sich Lebensgeschichtserzählungen mit der Zeit verändern. Also es gab beispielsweise eine Forscherin, die gezeigt hat, dass ein Holocaust-Überlebender 20 Jahre nach der ersten Erzählung plötzlich seine Erzählung über die Stationen, die er in verschiedenen KZs gemacht hat, diese Erzählung hat sich plötzlich verändert. Plötzlich ist das KZ Treblinka, wenn ich richtig erinnere, aufgetaucht in seiner Erzählung, und das war vorher nicht Teil seiner Biografie. Und es war auch nachweislich falsch. Er konnte aufgrund der Daten nicht in Treblinka gewesen sein. Und da ist dann die Frage, was macht man jetzt damit? Und ihre Analyse war dann, seine Erzählung hat sich verändert, weil sich der Diskurs über diese Verbrechen verändert hat, weil Treblinka war zu einem Symbol geworden, war ein Ort geworden, mit dem die Menschen etwas anfangen konnten. Und andere Namen, die er erwähnt hat, ließen sich nicht so einfach einordnen. Und ihre Interpretation war, dass die Anpassung unserer Erzählung auch ganz viel damit zu tun hat, was erwartet wird von uns. Was verständlich ist für andere Personen. So passen wir unsere Erzählungen an. Und ein anderes Beispiel, wenn ich das noch anfügen darf, ist mit einer Person, mit einer Frau, die sie gefragt hat, es ist eine andere Forschung, die andere Forscherin, das ist Gabriele Rosenthal, die hat eine Frau gefragt, ob in ihrer Stadt ein Pogrom stattgefunden hat. Und sie hat das verneint. Da ist nichts passiert in dieser Stadt. Und da ist dann auch wieder die Frage, wie geht sie jetzt damit um? Sie hat ganz viele Befragungen und sagt jetzt, okay, die hat das nicht, die hat gelogen oder das ist jetzt irrelevant für mein Sample. Ich sortiere diese Erzählung aus. Die ist falsch, weil die ist nicht faktisch. Weil es hat nachweislich ein Pogrom gegeben in dieser Stadt. Und sie hat dann gesagt, es ist sehr wichtig, dass diese Erzählung bleibt, weil es wird dadurch sichtbar, wie groß die Verdrängung noch Jahrzehnte später stattfinden kann in der Lebenserzählung der Personen. Damit kommen wir in diesen Bereich der Faktizität oder der Wirklichkeit. Sie sagt, es ist gelebte Wirklichkeit. Solange sie das so erzählt, ist das eine Wirklichkeit, die für uns relevant ist, dass es nämlich möglich ist, zu sagen, das hat nicht stattgefunden und dass das tatsächlich ihre Perspektive ist und dass sie offenbar das auch so erzählen kann. Genau.
Jetzt hast du ja einiges auch gesagt über, wie man überhaupt mit Quellen umgeht, oder? Und auch, wie Menschen erzählen, wie die Erinnerung funktioniert. Und ja, die Methodik eigentlich auch dieser Forschung, die man dann betreibt, wenn man eine Biografie erstellt. Und da würde es mich jetzt natürlich interessieren, wie geht ihr damit um, also konkret in euren Arbeiten? Jetzt hast du, Gabrielle, ja eben dieses Buch geschrieben. Wer sind Sie denn wirklich, Herr Gaspara? Und ich gebe so zwei, drei Eckpunkte als Anhaltspunkte. Ich sage mal, zum einen war dieser Herr Gaspara sehr widersprüchlich, mal einfach gesagt. Ein Geheimnis, eigentlich ein Mann, der sich gerne in verschiedenste Rollen begeben hat, auch eben sehr sich widersprechende Lebensweisen integriert hat in seine Biografie. Und da kommt noch dazu, dass du, Gabrielle, eigentlich wenig bis kein Kontakt hattest mit diesem Vater. Wie bist du an das herangegangen? Also warum hat dich das überhaupt interessiert zu schreiben? Also da haben wir mal die Motivation des Forschers, aber andererseits auch deine Perspektive. Und wie hast du ja auch die reflektiert schlussendlich?
Ja, um den Begriff mal zu verballhornen, he is the ghost and I'm the writer. Also wir sind zwei geteilte Personen und nicht einer, der für den anderen schreibt. Ja, dieser Herr Gaspara ist nun mein leiblicher Vater, aber ich kannte ihn nicht. Das heißt, ich habe es mit einer Person zu tun, die mir nie begegnet ist.
Es gibt eine Fotografie.
Ja gut, da war ich 1,5 Jahre alt, aber die Erinnerung ist leider verblasst an diesen Augenblick. Für ihn vermutlich nicht, zeitlebens, und dennoch hat er sich mir verweigert. Das ist der, sage ich mal, die Motivation oder der Ausgangspunkt. Nun ist es natürlich eine völlig andere Situation als jene, die du in einigen Beispielen jetzt gerade für die biografische Recherche oder lebenserinnernde Recherche angeführt hast. Hier bin ich zunächst mal in einem sehr eingeschränkten Raum, denn ich habe eine Person oder eine Figur vor mir und die ließ sich auch zunächst mal nicht durch Oral History oder durch eine Vielzahl an Fakten, die nun entweder an anderer Stelle dokumentiert sind oder die vielleicht auch in einem gewissen Maß historisches Allgemeingut sind, platzieren. Also zunächst mal eine unbekannte Figur für mich und eine Figur, die auch wenig Referenzen hinterlassen hat, denn Herr Gaspara hat zu seinem Lebensende seinen gesamten Nachlass vernichten lassen und teilweise auch selbst vernichtet. Vielleicht sind einige Dinge auch im Lauf des Lebens verloren gegangen, auf die er später in Briefen rekurriert. Ich war vor 10 Jahren völlig hilflos dieser Biografie gegenüber, denn es gab keine Anhaltspunkte aus genannten Gründen, außer dass ich von seiner Existenz Kenntnis hatte und habe auch nicht weiter daran gedacht, dass ich jemals irgendwie etwas finden könnte, was jenseits der wenigen theaterhistorischen Quellen liegen würde oder des, sage ich mal, Verschriftlichten, dass er das Wenige, was er hinterlassen hat.
Ich unterbreche da kurz, ja? Weil er hat ja mit Erwin Piscator in Berlin gearbeitet, ja. Und da merkt man auch, da hast du sozusagen eine Verdichtung der Quellenlage.
aber erst später. Es hat sich eben nach und nach ergeben. Aber ich habe sozusagen nicht den Anhaltspunkt gehabt, um ihm als Person näher zu kommen. Ja? Und so um 2012, 2010 wurde der gesamte Nachlass Piscators, dieses großen Regisseurs, veröffentlicht, dessen Dramaturg Gaspara gewesen ist. Und da fanden sich einige Briefe von Piscator durchaus an Gaspara, aber leider nicht die Briefe, die Gaspara an Piscator geschrieben hat. Und das ist sozusagen die Quelle, die ich benötigte und die sozusagen die Persönlichkeit auch ein Stück weit transparent oder zumindest nachvollziehbar machen würde.
Das Interessante ist aber, dass du ja den großen Nachlass deiner Mutter hattest.
Ja.
Und das stellt einen wichtigen Teil dieses Buches dar, weil sie Briefe geschrieben hat oder auch sich erinnert hat, eine Art Memoiren geschrieben hat.
Also es ist sozusagen, der Fund ist ein bisschen anders, Bettina. Der Nachlass meiner Mutter war erheblich, was sozusagen ihre eigene Mutter anbelangt hat, die ja dann 1942 deportiert worden ist, nachdem meine Mutter nicht in der Lage war, sie in die Schweiz zu retten. Aber der große Fund war jener, dass sich 2019 aus Brasilien eine Stimme gemeldet hat, die mich auf Facebook fragte, könnte es sein, dass Sie der Halbbruder meiner Mutter sind. Und es ist so, dass dieser Herr Gaspara eine Ehe führte, zwei Töchter hatte, die beide nach Brasilien ausgewandert waren, 1948 mit der Mutter. Und die Mutter längst verstorben ist, ich diese nicht finden konnte. Und 2019 habe ich sozusagen einen, nicht nur Quellenfund, sondern den Zugang überhaupt zu diesem Mann gefunden, in dem sich eben in Brasilien ein Manuskript befand, das die Lebensgeschichte des Ehepaars Gaspara auf 250 Seiten nacherzählte. Und in diesem Manuskript, das seine Ehefrau, die vergessene Künstlerin Doris Hohmann, verfasst hatte zu Lebzeiten, sich sozusagen all das fand, ich würde nicht sagen all das, aber das Wesentliche fand, um überhaupt die Lebensbiografie und das Wesen dieses Mannes erfahren zu können. Und jetzt wird es wieder ein Stückchen konkreter, was sozusagen die Recherche anbelangt. Und all die Hinweise seines Namens, seines Lebensstationen, seines Begegnungen beinhaltete, nach denen ich nun gezielt in Archiven suchen konnte. Und so habe ich im Römischen Staatsarchiv, weil er lebte relativ lange in Italien, Hinweise und Dokumente auf seine Tätigkeit während des Krieges dort gefunden. Ich habe im Deutschen Bundesarchiv, habe ich dann plötzlich über Zweit- und Drittnamen Hinweise und Dokumente zu seinen Aktivitäten gefunden. Und so setzte sich dieses Puzzle nach und nach zusammen. Und ich sage, und das wird mir Lina auch bestätigen, wenn man weiß, wonach man sucht, dann hat man es wesentlich einfacher, als wenn man in ein Archiv geht und nicht weiß, was oder wonach man sucht. Und in diesem Fall wusste ich dann um 2020, wonach ich suche. Und dann konnte ich 2 Jahre lang suchen, um sozusagen diesen Lebensweg durch weitere Quellen, durch weitere Dokumente, durch Korrespondenzen und auch durch Hinweise natürlich zu verdichten. Und diese Generation, die war sozusagen, es war eine geheimnistuerische Generation, also auch Gaspara war Kommunist und die Kommunisten waren sowieso geheimnistuerisch. Das heißt, in ihren Briefen und Korrespondenzen haben sie, wenn überhaupt, nur die Initialen bestimmter Personen genannt, nie den Klarnamen. Aber nach und nach kamen eben auch diese Initialen zum Leben und so hat sich dieser Faden oder dieses Knäuel langsam langgezogen und hat es mir ermöglicht, diese Lebensgeschichte mit vielen, vielen Recherchen, ich glaube, der Quellenapparat ist 4 oder 5 Seiten lang in diesem Buch, eben zu rekonstruieren.
Jetzt hast du zwar einerseits über deine Archivsuche gesprochen, aber der eigentliche Punkt, den ich doch sehr spannend finde, ist eben, warum hast du dich entschlossen, dieses Buch zu schreiben? Und wie bist du mit deiner Perspektive umgegangen?
Naja, entschlossen habe ich mich, weil ich natürlich neugierig war. Das heißt, ich kannte diesen Mann nicht, und je tiefer ich in sein Leben eingedrungen bin, desto vielschichtiger wurde es, desto mehr hat es die Zeitläufe berührt. Es hat Verbindungen zu vielen berühmten Zeitgenossen geschaffen, ob das Bertolt Brecht gewesen ist, ob das Benito Mussolini war, ob das George Grosz gewesen ist und andere, die ein relativ großes Publikumsinteresse heute auch haben. Er war ein Grenzgänger in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hat in der Theaterwelt gelebt, er hat später im Faschismus in Rom gelebt, er hat den Krieg erlebt. Er ist für eine Generation ein signifikantes Schicksal oder ein signifikanter Lebenslauf. Und das hat eigentlich dann auch dazu geführt, eben diese Recherche oder diese Persönlichkeit nicht von ihrer intimen Seite zu beleuchten, also Sohn sucht Vater, sondern ihn als eine zeitgeschichtliche Figur zu begreifen, die eben sehr, sehr viele Milieus berührt hat, die sehr, sehr viele Dokumente plötzlich sichtbar gemacht hat, die ohne diesen, wie soll ich sagen, diesen Köder, den ich in der Hand hatte, auch nicht gefischt werden konnten. Und das macht den Reichtum dieses Buches, und das hat letztendlich auch den Reichtum meiner Arbeit beeinflusst und hat mich selbst natürlich nicht nur zu diesem Mann geführt, sondern seine Lebensgeschichte und die Lebensgeschichte seiner Frau haben mich viel, viel tiefer in diese erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt, als dass ich das überhaupt auch 2019, als ich meine Halbschwester traf, ahnen konnte. Und mit ihr hatte ich, und das hast du auch erwähnt, natürlich eine Oral History Quelle, die relativ zuverlässig ist, weil sie als Tochter doch viele Jahre mit ihm gelebt hat und aus ihren Lebenserinnerungen doch einiges bestätigt wurde, was ich an Quellenmaterial und an Lebensstationen von ihm in Europa recherchiert habe.
Aber jetzt darf ich schnell direkt nachfragen. Du hast jetzt gesagt, es geht um die zeitgeschichtliche Figur, aber trotzdem, es hat auch als Sohn sucht Vater-Geschichte oder Arbeit angefangen. Also ich kenne die historische Arbeit und die Auseinandersetzung mit einzelnen Personen. Und was das mit einem macht auch, da entsteht trotzdem auch eine Art Beziehung zu einer historischen Figur oder Person. Bei dir kommt noch dazu, dass du seine Tochter, deine Schwester, Halbschwester,
seine Tochter ist meine Halbschwester, wir haben denselben Vater.
Kennengelernt hast. Also was hat das mit dir gemacht oder wie hat sich die Beziehung, hast du eine Beziehung zu ihm entwickelt? Das würde mich doch auch noch wundern nehmen, wie du das schilderst, diese Veränderung in dieser Beziehung zu ihm. Oder Nicht-Beziehung.
Ja, es ist keine Beziehung, ich würde es als ein Verhältnis bezeichnen. Ich habe ein Verhältnis zu ihm entwickelt, keine Beziehung. Und zwar ein sehr ambivalentes Verhältnis auch, und was dazu geführt hat, dass ich mich auch sehr, sehr zurückhalte, was mögliche Emotionen wären. Ich habe ihn nicht gekannt, ich habe ihn sozusagen nie angefasst oder zumindest nicht in einer Erinnerung als solche. Ich weiß nicht, wie er riecht. Ich habe kein Gespräch mit ihm geführt.
Man könnte auch sagen, also deine Erinnerung verstellt dir sozusagen nicht den Blick, weil du ihn fast nicht kanntest.
Ja, kann man auch sagen. Er ist ein Fremder, nicht so Fremder. Was ich natürlich für mich entdeckt habe, nach und nach und nach der Fertigstellung sowieso, ist natürlich die Deutungshoheit der Gene, das heißt das, was auch vererbt ist oder was in mir ist, was ich bei ihm auch gefunden habe oder anlagenmäßig bei mir ist, ohne dass ich je wusste, woher das kommt. Da habe ich doch sehr viele Erkenntnisse für mich gewonnen, die aber nicht Gegenstand des Buches sind. Also meine Ehefrau, eine Psychoanalytikerin, sagt immer, ja, ja, mit deinen Büchern hast du dir eigentlich die Therapie erspart.
Ja, es ist, glaube ich, auch eine sehr einzigartige Situation, oder? Die du jetzt beschreibst, also dass du über deinen Vater schreibst, den du eben eigentlich gar nicht gekannt hast. Also es ist wirklich es ist ein Double Bind von überhaupt nicht kennen und ganz erforschen und kennen wollen, können, was auch immer.
Heute sehr gesprochen speziell. Bin ich froh, dass ich ihn nicht gekannt habe, ja?
Das ist sozusagen das Fazit. Jetzt
das Vaterfazit.
Jetzt kannst du das Buch in diesem Büchergestell stellen. Jetzt, Lina, wie war das bei dir? Du hast ja eine Dissertation geschrieben über einen Bieler Arzt aus dem 19. Jahrhundert. Ist der dir denn irgendwie näher gekommen?
Nein, also ich hatte eine große Hassliebe zu ihm. Nein, er ist mir nicht wahnsinnig nahe gekommen, aber ich hatte auch nicht, ich habe nicht eigentlich ihn als Person erforscht, sondern meine Arbeit bestand darin, seine Schreibarbeit anzuschauen und tatsächlich nur, ich hab mich auch nicht für seine Biografie in dem Sinn interessiert, sondern der hat 55 Bände Praxisjournal verfasst und es ging bei meiner Dissertation darum, genau hinzuschauen, welche Art von Schreibarbeit er da leistet, warum er das macht, über 30 Jahre lang, jeden Tag in sein Journal schreiben, wie sich das auch verändert, also die Wissenspraxis vom ersten Tag seiner Praxis bis zum Schluss, abgesehen jetzt von der immer krakelig werdenden Schrift. Genau, aber es ging mir eigentlich nicht um sein Leben, sondern eher um seine Art zu denken oder seine Art zu handeln und wie sich das in die Zeit, in die Verwaltungsgeschichte, in die Wissensgeschichte der Zeit einordnen lässt.
Und doch ist es auch eine Art intime Begegnung schlussendlich, oder? Ja. Vielleicht hat nie jemand das alles so genau gelesen wie du.
Ja, ich habe nicht alles gelesen.
Ja, aber da möchte ich ganz gerne auch noch einhängen, also eben auch jetzt mal von verwandtschaftlichen Dingen mich entfernen oder von Verhältnissen. Ich habe, wie du es gesagt hast, viele Jahre im Basler Staatsarchiv in den Akten der Fremdenpolizei recherchiert. Das ist ein Bestand, man glaubt es nicht, es ist ein Bestand von etwa 300.000 Dossiers, nur für diesen einen Kanton. Also man kann sich mal vorstellen, wer alles in der Schweiz ein Dossier hatte, in jenen Jahren auf jeden Fall, nämlich zwischen 1920 und 1950 war die Zeitspanne, mit der ich mich befasst habe. Und aus dieser Arbeit ist dieses Buch Diesseits der Grenze entstanden, 10 Lebensgeschichten aus den Akten der Fremdenpolizei, 10 ganz unterschiedliche Lebensgeschichten. Keinen dieser Menschen habe ich gekannt. Ich habe sozusagen nur die Akte gehabt. Aber die Akten sind ein Ausgangsmaterial, das ungeheuer explizit ist, also nicht nur amtlich, sondern auch sehr persönliche Einträge. Und ich habe durchaus zu diesen, nicht zu allen im gleichen Maße, aber zu einigen doch, die ich da über eine lange Zeit recherchiert, kontextualisiert habe, den Lebensweg auch noch versucht habe, über die Akte hinaus zu dokumentieren, habe ich eine Beziehung entwickelt. Also sie sind mir nahe gekommen. Sie sind mir nahe gekommen durch ihr Schicksal, sie sind mir nahe gekommen durch ihre Aussagen, sie sind mir nahe gekommen in der Art und Weise, wie sie einer Behörde begegnet sind, teilweise auch in einer durchaus akuten, lebensgefährlichen Situation, von der sie nicht wussten, wie sie sich entwickeln würde. Und drei oder vier dieser Lebensgeschichten aus den Akten haben sich dann später auch sozusagen mit deren Nachkommen zu Freundschaften entwickelt. Und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, die Nachkommen kennenzulernen und teilweise den Nachkommen die Geschichte ihrer Eltern und Großeltern erzählen zu dürfen.
Ja, das klingt jetzt sehr schön. Ich möchte gleich da bei den Akten als, auch als Quellengattung einhaken. Das ist ja nicht irgendeine Quellengattung. Es ist eine sehr ein spezifischer Blick auf eine Person, die auch in einem spezifischen Kontext, in einem für diese Person sehr schwierigen Kontext auch entstanden ist. Wir wissen ja von den Administrativversorgten, dass sie in dem Moment, in dem sie mit ihren Akten konfrontiert werden, dass sie ein zweites Trauma erleben, weil die Akten eine Geschichte über sie erzählen, die sie so nicht kennen. Also das muss man sich mal vor Augen führen, dass Akten einen Blick über einen enthalten, den man selber nicht hat und auch nicht haben will. Und also von daher, auch Akten sind ja nicht einfach nur Quellen, die jetzt aus denen sich einfach Lebensgeschichten ziehen lassen, sondern ja, eine ganz konkrete Erzählung, die sie auch evozieren und ein ganz konkreter Blick, genau, der sich auch den es zu kontrastieren gilt, wenn möglich. Was jetzt nicht möglich war wahrscheinlich, aber einfach nur, um das auch ein bisschen einzuordnen, dass dort was das für eine Quellengattung ist. Und es ist zugleich aber eine Quellengattung, die für die Geschichtswissenschaft sehr wichtig ist, weil gerade Gerichtsakten sind eine Quelle, die vor allem für lange zurückliegende Jahrhunderte, aber auch für neuere Zeit oftmals der einzige Zugang sind zu gewissen Bevölkerungsschichten. Zu manchen Menschen ist es das Einzige, was sich finden lässt, dieser Blick in polizeiliche oder juristische Akten, in Gerichtsprotokolle.
Die Akten haben natürlich zwei Seiten. Zum einen dokumentieren sie, ich will nicht sagen eine Lebensgeschichte, aber einen Teil eines Lebenswegs. Mhm. Und zum anderen dokumentieren sie natürlich den Umgang der Obrigkeit oder ein gesellschaftlich sanktioniertes Verhalten, also gerade auch mit den Akten, die du jetzt gerade erwähnt hast, natürlich, wo die unmittelbar betroffenen Akten Einsicht haben. Ich habe jetzt über Lebenswege gesprochen von Menschen, die mittlerweile verstorben sind und wo ich mir auch nie angemaßt hätte, sozusagen ihr Wesen zu beschreiben. Mhm. Aber die Aussage, die sie über die Verfassende oder die Administrierende Obrigkeit, Behörde machen, ist natürlich auch ein ganz, ganz starkes Narrativ bei der Dokumentierung von Akten. Ja?
Genau, also ich will damit auch sagen, dass wir es bei der Archivierung und auch bei der Forschung diese Blicke sind gerichtet und die Möglichkeiten, die wir haben, Zugang zu einer Person zu bekommen, sind sehr unterschiedlich. Und das eine ist eben dieser schichtspezifische Zugang oder klassenspezifische Zugang. Tagebücher sind eine Praxis, die insbesondere von gut gebildeten, hochgebildeten Personen mit genügend Zeit für seine Tätigkeit ausgeübt werden. Es gibt Ausnahmen natürlich, zum Glück auch, aber es ist eigentlich ein Genre, das sich eher bei den Eliten findet, währenddem eben polizeiliche Akten ein anderes Genre sind. Und dann gibt es die Geschlechtlichkeit auch der Quellenlage. Und das ist dann auch wieder ein sehr segregierender Zugriff, der uns möglich ist. Die Geschlechtlichkeit ist einerseits, da gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen, warum Archivalien geschlechtlich sind. Der eine ist die Selbstwahrnehmung der Personen. Es ist tatsächlich so, dass sich immer noch sehr viele Frauen, und das ist das, was wir uns im Gosteli-Archiv auch zur Aufgabe machen, sehr viele Frauen halten sich für zu wenig wichtig, um ihren Nachlass archivieren zu lassen. Das, was sie tun, ist ja gar nicht so, es war ja gar nicht so wichtig, was ich gemacht habe. Es haben ja viele andere auch gemacht. Also diese Selbstsicht, auch die Art und Weise, wie sie ihr Leben erzählen, ist bei Frauen viel stärker beziehungsbezogen. Ja, diese Person war wichtig, diese Person war für mich wichtig. Also sich selbst als Teil eines Beziehungsgeflechts sehen, was auch dazu führt, dass es nicht so diesen Antrieb gibt, über sich einen Nachlass zu produzieren, der das eigene Werk dann widerspiegelt. Also das ist so eine sehr geschlechtliche Form der Möglichkeiten, die wir haben, an Geschichten zu kommen. Und dann etwas ganz Banales, das lange Zeit so war, dass in einem Ehepaar, beide sind engagiert, politisch vielleicht, der Mann stirbt und die Frau ordnet seine Akten oder seinen Nachlass und übergibt ihn, wunderbar. Und wenn sie stirbt, verschwindet einfach alles, oder? Also es gibt dann niemanden mehr. Das ist als Vorgang, scheint sie, banal, aber ist schwerwiegend.
Siehst du, bei den Gasparas war es genau umgekehrt. Er hat alles verschwinden lassen und sie hat alles aufgeschrieben.
Selbst, er hat es selbst gewählt.
Dann entsteht was, und so wie du sagst, wenn eben dann weggeworfen wird, dann ist es eigentlich vergessen.
Ja, aber ich möchte gerne dieses Thema noch aufnehmen, bevor wir die Diskussion öffnen, eben mit den Leerstellen. Oder das, was fehlt, oder die Grenzen des Wissens, wie geht man damit um? Und eben eine Möglichkeit ist natürlich, und du machst das, behaupte ich jetzt mal auch in deinem Buch ein bisschen, dass man ins Literarische geht oder dass man gewisse Situationen vielleicht ausbaut, wie sie hätten sein können. Und dann überschreibt man so langsam die Grenze auch in die Fiktion, in die Literatur hinein. Also wo setzt man überhaupt diese Grenze und wie geht man mit diesen Leerstellen um? Oder findet ihr auch in der Literatur, wird das sehr produktiv gemacht schlussendlich? Ist das dann noch wahrhaftig?
Ja, natürlich ist es fließend. Nun, ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Indizienprozess. Da gibt es oft keine harten Fakten im Sinne einer Belastbarkeit, sondern man sammelt Indizien. Man sammelt viele, viele, viele Bestandteile, Bruchstücke, Aussagen, und es formt sich nach und nach ein Bild, das entweder kohärent ist und dann kommt es zu einer Verurteilung, oder eben es ist sozusagen widersprüchlich und dann vielleicht ist in dubio pro reo. Und ich hatte eine solche Situation ganz deutlich, und zwar ist es eigentlich eine Scharniersituation in dieser ganzen Lebensgeschichte. Wie ging der Übergang oder die Entwicklung dieses Mannes 1933 vom Kommunisten zum Parteimitglied des Faschismus von sich, der faschistischen Partei. Und da gab es nun wirklich rein gar nichts, außer den Fakten, dass er eben sein Parteibuch der KPD hatte und ab Herbst 1933 einen Parteiausweis der faschistischen Partei Mussolinis. Diesen Beleg habe ich in Rom gefunden. Er war es. Und die Strecke dahin führte mich letztendlich über eine Drittfigur, von der ich keine Ahnung hatte, die ich nicht kannte, ein in Berlin angestellter Konsul, italienischer Konsul, der sich diesen Gaspara zunutze machte als Übersetzer. Wie kam ich auf ihn? Ich kam auf ihn, weil er in einem Antrag an die Deutsche Reichskulturkammer 1933 als Bürger fungierte. Da sah ich den Namen zum ersten Mal, bin ihm nachgegangen und habe nun eine ganze Menge sogenannter Indizien gefunden, die das Verhältnis dieser beiden Männer zueinander beleuchtet. Es war eine Leerstelle, die ich mit Indizien gefüllt habe, aber ich hatte kein Dokument, kein Brief, keine Aussage, die das Verhältnis dieser beiden dokumentiert hätte. Bis hin ein letztes Indiz oder ein vorletztes Indiz war, dass sie am selben Tag für geleistete Dienste einen Staatsorden bekamen in derselben Zeremonie und dass die Gaspara-Frau, die später in Brasilien lebte, und dieser Diplomat wurde zufällig auch nach Rio de Janeiro versetzt und sie brauchte einen neuen Pass, suchte ihn in Rio auf und vermerkte in ihren Memoiren: Ja, ich war gestern bei Herrn Stendardo, den sie kannte aus Erzählungen, und ich wurde das Gefühl nicht los, als wüsste dieser Mann viel mehr über Gaspara als ich. Und daraus habe ich letztendlich einen Schlussstein über diese Brücke gesetzt.
Mhm. Du sagst Indizien, also sozusagen wie Vektoren in einen schwarzen Raum, auch wo man nicht genau weiß, oder? Und in der Literatur kann man sich das natürlich alles ausmalen, oder? Da ist man dann über dieser Grenze. Wie erlebst denn du zum Beispiel, Lina, als Historikerin eine solche Art biografische, literarische Erzählung?
Ja, also ich habe sehr Mühe. Ich bin eine sehr kritische Biografieleserin, muss ich sagen. Ich bin einfach als Historikerin sehr darauf geeicht, immer überall die Quelle dahinter schon zu erahnen. Also klar, in einem Buch, in dem klar ist, aus welcher Quelle stammt eine Information, da ist es klar, da weiß ich es, wird es mir gesagt. Aber oftmals in Biografien oder so, in denen das dann so ein bisschen verschwimmt, ist es trotzdem für mich dann spürbar, aha, das war jetzt ganz klar, das muss aus einem Brief kommen, oder das ist jetzt ganz klar eine Information, die aus einer Akte stammt. Also das ist oftmals spürbar. Und dann gibt es einfach Informationen, bei denen der Bogen über die Lücke geschlagen, und da folge ich dann manchmal nicht so gern. Da bin ich dann so ein bisschen, ja. Ich mag es dann, wenn kenntlich gemacht wird, wo die Faktizität aufhört und wo die Interpretation der Autorin, des Autors anfängt. Ich mag es, wenn das mir gesagt wird, und wenn es mir nicht gesagt wird oder manchmal gesagt wird, aber manchmal dann eben nicht, dann lege ich irgendwann das Buch weg, weil ich habe dann Mühe. Ich fühle mich dann zu sehr in einer Interpretation hineingezogen, die nicht als solche gekennzeichnet ist. Damit habe ich ein bisschen Mühe. Oder dann muss es wirklich ein Werk sein, das einfach so schön geschrieben ist und argumentativ so gut funktioniert, dass ich gerne folge. Dann geht das schon.
Ja, aber da bin ich ganz nah bei dir. Also natürlich kann ich ein Lesebuch nicht mit Fußnoten versehen, sonst sind es immer eine halbe Seite Fußnoten und eine halbe Seite Text. Aber man spürt doch sehr schnell, aus welcher Kenntnis der Schreiber oder die Schreiberin schöpft. Mir ist es sehr schwer gewesen, diesen neuen Roman von Daniel Kehlmann zu lesen, Lichtspiele. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den mal in der Hand hatte. Da geht es um die Biografie dieses deutschen Regisseurs Pabst, ein berühmter Mann in Nazi-Deutschland. Und auch wenn er es im Kleingedruckten als Roman bezeichnet, so hat er in seiner Erzählweise den Anspruch, es als authentische Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Er sagt in einem Interview: Als Autor bin ich verantwortlich für meine Figuren. Ich bin der Anwalt der Figuren, die ich oder der Personen, die ich hier biografisch erzähle. Und an anderer Stelle sagt er im selben Interview: Ja, aber ich habe mit Absicht mich nicht an die Nachkommen gewandt, weil ich mich in meiner Freiheit als Autor nicht beschneiden wollte. So. Und in diesem Spannungsfeld habe ich Mühe, mich mit dieser Biografie auseinanderzusetzen.
Ich möchte ein positives Beispiel erwähnen, wenn wir schon so beim Name-Dropping sind. Für mich ist beispielsweise Caroline Arnis Buch Lauter Frauen so ein Beispiel, wo sie nach Formen sucht, und sie ist ja beim nächsten History Talk auch hier zu Gast, wo sie nach Wegen sucht, wie eben die wie eine Erzählung gemacht werden kann, die nahe an den Quellen ist, in der aber ganz klar die Autorin präsent ist als Erzählerin, als Autorin, und diese Suche auch Teil der Erzählung ist. Und ich finde, sie hat dort einen sehr schönen Weg gefunden in ihrem Buch.
Genau. Also eine Leseempfehlung.
Eine Leseempfehlung.
Wir könnten natürlich jetzt an dem Punkt noch sehr viel diskutieren. Ich möchte jetzt aber, vielleicht komme ich auch darauf zurück, jetzt die Diskussion öffnen. Also wenn Sie jetzt auch gerade reagieren wollen, Fragen haben zu den verschiedenen Themenfeldern, die wir diskutiert haben, dann freue ich mich. Ja, gibt es Bemerkungen, Fragen im Moment von Ihnen?
Ich würde gerne noch mal nachfragen wegen dieser Konjunktur. Also Sie haben ja gesagt, es gibt so eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis, sich in anderen Figuren zu spiegeln, um die eigene Identität irgendwie zu verstehen oder sie zu bilden. Das leuchtet mir zwar sehr ein, aber jetzt als Liebhaberin der Fiktion muss ich sagen, ich brauche dazu nicht unbedingt eine historische Begebenheit oder eine Figur, die wirklich existiert hat. Ich kann das ja auch sehr gut in der Fiktion finden, solche Figuren. Also können Sie da noch mal vielleicht ein bisschen erklären oder Vermutungen anstellen, warum im Moment diese historischen Erzählungen oder Geschichten, die sich eben wie genau dieses Kehlmann-Buch, es gibt wirklich unglaublich viele Bücher im Moment, die eben ganz deutlich machen, dass das war wirklich so, also die sich wirklich auf historische Wirklichkeit beziehen.
Ja, die Frage nach der historischen Wirklichkeit eben, also ich bin dieser Frage gegenüber, gerade was Biografien angeht, ein bisschen gespalten. Das habe ich ja schon angedeutet. Also einerseits bekommen wir Zugang und andererseits bekommen wir eine ganz bestimmte Perspektive auf diese historische Wirklichkeit. Aber es gibt ein großes Interesse an Geschichte an und für sich im Moment. Und wie sich das genau interpretieren lässt, es gibt Theorien, dass es bei besonderer Orientierungslosigkeit, gesellschaftlicher Orientierungslosigkeit oder auch die Sorge, wie geht es weiter, dass dort auch nach Ansätzen in der Geschichte gesucht wird. Identität ist ja etwas, was wir auch aus der Geschichte schöpfen, und dass da dann der Blick zurück, das Verstehen wollen, woher wir kommen, kann auch ein Umgang sein mit einer großen Beschleunigung, die stattfindet und mit der wir auch unsere Mühe vielleicht haben. So ein Ankerpunkt Geschichte. Also ich glaube auch, die biografische Erzählung, ich finde auch, die muss nicht historisch sein. Von daher ist es eben, glaube ich, gerade die Verknüpfung von historischer, vom historischen Standpunkt oder von der historischen Perspektive, die ein Leben eben doch nochmal wirklicher macht, in dem Moment, wo es für uns einen historischen Rahmen bekommt, einen historischen Anker und dort Identifikation doch auch noch stärker möglich macht, weil es wirklich ist, weil wir davon ausgehen, es ist jetzt nicht irgendeine literarische, absichtsvolle Erzählung, sondern es ist etwas, was aus der Wirklichkeit zu uns spricht. Also ich erkläre mir das schon so. Es gibt den Wunsch nach Faktizität, ich meine, Fake News oder wie wir umgehen damit, mit Unsicherheit, mit alternativen Fakten, Faktizität, die suchen wir schon auch in der Geschichte. Und die Geschichtswissenschaft hat dafür auch ganz viele Methoden. Und zugleich, denke ich, müssen wir uns eben auch fragen, immer wieder, was ist die Perspektivität der Erzählung, damit wir auch damit umgehen können, mit dem, was uns auch serviert wird. Das ist ja in der Gegenwart und im Umgang mit Geschichte die gleiche Herausforderung in dem Sinn.
Naja, die Grenzen sind natürlich auch fließend. Also es gibt wirklich das Genre in der angelsächsischen Literatur, der Historic Novel, das eine sehr viel längere Tradition hat als bei unseren Autorinnen und Autoren. Der Großmeister der Historic Novel ist Krieg und Frieden von Tolstoi. Das wird als erstes großes Werk der Historic Novel betrachtet, obwohl es natürlich noch nicht in dem Sinne eine reine biografische Betrachtung ist. Aber klar ist doch, und da sind wir heute schon sehr, sehr, sehr konkret geworden, Geschichte spüren zu können, ist natürlich wesentlich plastischer, wenn sie Protagonisten in eine historische Entwicklung einbetten. Und für die Kritiker oder im Spannungsbogen dieses literarischen Genres ist es eigentlich immer die Grundlage zunächst einmal, dass die historischen Fakten stimmen. Und dann in diese historisch-faktische oder von Faktizität, wie du sagst, geleitete Einbettung, dann eine oder mehrere Figuren einbettet, ob sie nun existiert haben oder ob sie sozusagen als Figur erfunden worden sind. Das ergibt dann sehr wahrscheinlich auch ein Stückweise das Erfolgsmoment des Buches. Aber in der biografischen Narrativ finden Sie auch Annie Ernaux zum Beispiel, die sich selbst als die Ethnologin oder Ethnografin ihres eigenen Lebens definiert. Und die literarische Welt hat sich gewundert, als sie den Nobelpreis gekriegt hat. Und da gab es unendlich viele Kommentare, die heißen, ja, die Frau hat doch ein Leben lang nur über sich selbst geschrieben, wie kann man da den Nobelpreis kriegen? Und dennoch scheint es so viele Menschen anzusprechen, dass eine einzige Biografie, und es sind ja dünne Büchlein, dass eine einzige Biografie so viele Lebensläufe oder so viele Empfindungen trifft, dass sie zu einer großen Autorin geworden ist, aber immer nur aus dem eigenen Biografischen schöpfend.
Aber ich glaube, ich würde noch weitergehen, und gerade sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass es bei der biografischen Erzählung und dem bleibenden Reiz, den sie ausübt, dass das ein wichtiger Teil davon ist, dass es eben dieses Spiel ist. Wie erzählen wir das und was erzählen wir genau und wie konstruieren wir die Geschichte, wie gehen wir dabei vor, wen machen wir sichtbar und wen nicht, was lassen wir aus, wo werden wir konkret, und sie hat das in eine neue Dimension geholt. Und das, ich glaube, das ist auch ein Reiz dieses Genres oder eben diese. Es ist dann die Frage, ob es noch ein Genre ist, weil es so vielgestaltig ist. Aber diese Freude auch, jemandem zuzuschauen, wie diese Person eine Erzählung konstruiert.
Also man spricht ja auch viel über Autofiktion dann heute in diesem Zusammenhang. Gibt es weitere Fragen, Bemerkungen?
Ja, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich fand das unglaublich spannend, auch Ihr Gespräch. Wunderbar, also wirklich, hat mich auch sehr angesprochen. Mir bleibt irgendwie eine Frage zurück. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich sie ausdrücken kann. Kommt es nicht immer sehr stark auch auf dem Hintergrund des Lesers drauf an, worauf er den Fokus lenkt? Also Sie als Historikerin, verstehe ich sehr gut, dass Sie natürlich unglaublich dann auch schnell das im historischen Kontext dann lesen und vielleicht dann auch kritisch sind und so weiter. bei Ihnen auch mit der Recherche jetzt auch, das habe ich auch sehr, sehr spannend gefunden. Und doch frage ich mich, was ist eigentlich der Sinn oder einer Biografie oder auch einer historischen Biografie, wenn ich jetzt denke oder sage, ich wäre jetzt eine Psychologin, dann würde mich was ganz anderes interessieren. Und zwar, wie ist diese Figur, der Protagonist, durch sein Leben hindurchgegangen und wie hat er das alles gemeistert, was da auf ihn zukam, mit vielleicht auch Erschütterungen und verschiedensten Lebenssituationen. Oder wenn ich ein Arzt wäre, dann würde ich es wieder ganz anders anschauen. Also gibt es da irgendwie auf Ihrem Hintergrund eine Regelung, wie es sein müsste? Oder darf es wirklich in dieser Offenheit sein, weil es ja immer darum geht, irgendwas rüberzubringen? Das ist das eine. Und das zweite noch ganz kurz. Ich merke, also ich denke jetzt an, das habe ich vor 30 Jahren gelesen, die Biografie von, oder weiß ich nicht genau, vor wie vielen Jahren, aber Nelson Mandela. Und habe ich damals anders gelesen, als wenn ich sie heute jetzt wieder lese. Und dann auch noch diese Beobachtung von meiner Seite, kommt es nicht immer auch auf den Bewusstseinszustand des einzelnen Lesers, Leserin drauf an, wo er oder sie heute steht, um eine Geschichte, also wenn Sie jetzt eine lesen und wir würden beide zusammen dann diskutieren, würden wir vielleicht andere Rückschlüsse ziehen. Mhm. So, und das waren so zwei Beobachtungen. Mhm. Vielleicht mögen Sie oder Sie noch kurz was dazu sagen.
Ich würde sehr gerne kurz was dazu sagen. Also ich würde auf jeden Fall Ihnen recht geben. Und deshalb habe ich auch meine Art der Lektüre auch als meine gekennzeichnet. Das ist mein Zugang zu Biografien. Ich würde das niemals erwarten, dass das der Zugang zu einer Biografie sein muss. Ich kenne solche Diskussionen auch mit meiner Mutter, die Biografien ganz anders liest. Oder ich erinnere mich an meine Großmutter, die immer auf dem Nachttisch, die hat sehr viele Biografien so von Mägden, das schwierige Leben, das einfache Leben, das war für sie sehr wichtig, solche Geschichten zu lesen und auch eben auch Leidensgeschichten zu lesen und so Handlungsspielräume zu finden, auch in diesen Geschichten. Und das finde ich, ich möchte das überhaupt nicht werten, eine Art von Zugang zu Biografie. Sollte ich noch sagen?
Es ging ja auch um die Leserinnen und Leser, also eigentlich genauso wie der Blick,
dass sich die Lektüre auch verändert, auf jeden Fall. Da wird es zur Dreierbeziehung gewissermaßen, oder? Die Autorin, die biografierte Person und dann die lesende Person, die daraus nochmal etwas ganz anderes macht, auf jeden Fall.
Ja. Man liest ja heute auch kaum mehr ganz allein. Also diese auch Konjunktur der Lesegruppen zum Beispiel. Viele Leserinnen und Leser tun sich zusammen, nehmen sich ein Buch vor, diskutieren das miteinander und entdecken dann auch die Vielschichtigkeit der Rezeption. Also nicht nur die Machart, etwas salopp gesagt, sondern was macht es mit einem? Das finde ich sehr toll. Ich bin seit kurzem auch in der Lesegruppe und ich finde, das ist sehr, sehr anregend. Aber mit Büchern war das immer so. Wenn zwei Menschen dasselbe Buch lesen, dann lesen sie nicht dasselbe. Ja? Mhm. Und das ist ja auch das Spannende an Lektüre. Ich denke, das kann auch so bleiben. Bücher, ob Biografien oder andere, sind ja auch nie die letztendliche Wahrheit. Sei es mit vielen Fußnoten oder sei es ohne. Auch die Historikerin, der Historiker, und mag er sich ein halbes Leben, sie oder er, damit befasst haben, die letztendliche Wahrheit ist ja auch nicht gegeben. Es ist ja immer eine Annäherung und die kann näher gehen oder weniger nahe gehen, aber die Wahrheit, also kennen wir die Wahrheit in uns? bin ich auch skeptisch.
Mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich Ihnen noch sagen wollte. Vielen Dank für diese. Genau, es gibt die Lesenden. Ich als Historikerin oder in dem Moment, wo ich auch beispielsweise etwas für Schulkinder kreiere oder wo es um die Vermittlung von Geschichte geht, habe ich jetzt das Privileg, mich zu fragen, was für eine Geschichte will ich erzählen oder was für ein Geschichtsverständnis soll bei den Lesenden, in diesem Fall jetzt Schulkinder, ausgelöst werden. Und da ist für mich eben, du hast es am Anfang angesprochen, meine kritische Haltung zu diesem Bedarf, alles an Einzelpersonen aufzuhängen. Das ist etwas, was sehr etabliert ist, auch in unseren Lehrmitteln. Dann wir erzählen eine Geschichte und dann haben wir so ein Kästchen und dort ist dann noch so eine wichtige Person und an der wird das dann aufgehängt und es wird für uns greifbar. Und das ist für mich etwas, was ich ein bisschen aufbrechen möchte, wo ich finde, dort geht es wirklich auch darum, ein anderes Geschichtsverständnis zu vermitteln und zu sagen, aha, aber es ist eigentlich nicht, es sind nicht Einzelpersonen, die Geschichte vorwärts bringen oder die Veränderung erzeugen, sondern es sind Gruppen, es sind Beziehungen, es sind Allianzen, es sind, das ist dafür nötig.
Machtverhältnisse. Das
geht auch vielleicht, genau, aber es geht mir darum, diese Erzählung ein bisschen aufzubrechen. Deshalb auch mein etwas kritischer Blick darauf, auf dieses Bedürfnis, auch wenn es eben total verlockend ist, immer dann noch zu veranschaulichen an einer Person.
Darf ich da einhaken, weil das finde ich jetzt als spannend als Thema noch, die Frage, wie erforscht man denn Gruppen oder Bewegungen? Also ich meine, sagen wir mal, wenn wir sagen, die ganze Frauenbewegung oder man könnte auch sagen, okay, ich gehe in die Geschichte hinein, die Französische Revolution, das muss nicht einfach nur Danton und Robespierre sein, sondern das ist eine viel vielschichtigere Geschichte. Mhm. Wie kann man das denn eigentlich erforschen? Also die Jugendbewegung der 80er Jahre, das sind eigentlich alles kollektive Bewegungen.
Mhm. Ja, es ist nicht einfach. Also meistens sind es dann Kompilationen von Einzelerzählungen, die sich dann aus denen sich ein Gewebe ergibt. Und dann ist es die Frage, wie die Historikerin damit umgeht, ob es dann eben Einzelerzählungen bleiben oder ob sie in der Lage ist, daraus ein Gewebe zu formen, das Beziehungen sichtbar macht. Und ich glaube, Bewegungen, da geht es sehr stark darum, wie organisieren sie sich? Wie sind die Einzelnen miteinander verhängt? Oder was für Gruppendynamiken, was für Dynamiken zwischen verschiedenen Organisationen gibt es bei uns? Also wir sind das Archiv der Frauenbewegung, bei uns sind ganz viele Organisationsnachlässe archiviert und das sind aber dann die etablierten Organisationen. Jetzt gibt es aber ganz viele lose Gruppen, die jetzt nicht so verschriftlicht sind. Und gerade heute wird es schwierig, diese ganz volatilen Gruppen von AktivistInnen, auch der Streikbewegung, das wird schwierig sein, die Dynamiken, die hier stattfinden und sehr schnell sind, noch historisch dann noch greifbar zu machen. Und da sind wir schon auch wieder auf Oral History angewiesen. Und diese Oral History muss dann, die Befragung muss dann auch so funktionieren, dass es dann eben nicht einfach um Lebensgeschichte geht und um Selbstkonstruktion, sondern dass auch gesucht wird nach Verbindungen und nach solchen Dynamiken.
Und dann ist aber, ich hake noch ganz schnell nach, dann ist aber auch die Frage, wie kann man das dann so erzählen, dass die Leute es auch lesen wollen?
Ja.
Weil das ist ja extrem komplex allenfalls und verschachtelt.
Aber ich glaube, Beziehung ist eigentlich etwas, was die Menschen sehr interessiert, oder? Wie verhalten sich Menschen zueinander? Wie sind sie miteinander verknüpft? Ist das Vertrauen kaputt gegangen? Warum ist es kaputt gegangen? Wie kommt es, dass sich eine Gruppe plötzlich auflöst, dass es keine Beziehung mehr gibt? Also ich glaube, das sind eigentlich Fragen, die sehr nahe sind an den Menschen und am Interesse und das sind Wege, wie ich finde, diesen Wegen könnte eine Erzählung folgen.
Aber das beschränkt sich ja nicht sozusagen allein auf das Biografische und es kümmert sich ja auch nicht nur eine Institution um die entweder Rekonstruktion oder Erklärung oder Betrachtung eines gesellschaftlichen Phänomens. Also wenn du jetzt zum Beispiel 68 als Beispiel nennst, da gibt es natürlich zeitgeschichtliche Publikationen, da gibt es auch historische Untersuchungen. Da gab es aber auch eine große Ausstellung hier dieses Museums, das sich mit 68 auseinandergesetzt hat. Und da haben die Kuratoren wieder andere Versatzstücke und andere Beispiele und ein anderes Narrativ benutzt, um denselben Zeitraum zu betrachten, wie denn eine Autobiografie sie betrachten würde. Nehmen wir Cohn-Bendit oder andere. Und letztendlich setzt sich natürlich das Bild aus ganz, ganz vielen Facetten zusammen. Und das ist eigentlich, ja, manchmal fühlt man sich überfordert oder man muss eine Auswahl treffen und sagen, das ist die Quelle, mit der ich mich beschäftigen will, ob das nun eine Frauenperspektive ist, ob das eine politische Perspektive ist, ob das eine Perspektive ist, die einen Hintergrund in der Kunst und in der Kultur hat. Das muss ja jeder für sich selbst dann aussuchen.
Jetzt haben wir noch Zeit für eine letzte Frage.
Mich hat beschäftigt die Glaubwürdigkeit der Zeitzeugen. Ja. Und in dem Zusammenhang wartet man ab, bis diese Zeitzeugen gestorben sind und dann fängt man an, sich damit mit dieser Epoche zu beschäftigen. Also Beispiel 1968, was du erwähnt hast.
Lieber Peter, wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte. Diese Frage um 7:58 zu stellen, wo wir doch eine Stunde darüber hätten, auch über die Frage diskutieren können.
Genau, wir geben jetzt kurze Antworten.
Die gebe ich dir fast zurück. Aber es gibt den schönen Begriff einer guten, mittlerweile sehr alten Freundin von mir, Margot Friedlander. Sie ist mittlerweile, ja, wenn nicht die letzte, die zweitletzte Zeitzeugin, lebt in Berlin. Sie hat den Begriff geprägt der Zweitzeugen und gibt das eine Generation weiter. Ob das sozusagen die Frage nach der Wahrhaftigkeit sozusagen beantwortet, da ist auch für mich fraglich.
Ich würde nicht warten. Und ganz konkret in ganz bestimmten Fragestellungen, vor allem dann, wenn sich auch, und das lässt sich antizipieren, es gibt bei bestimmten Fragestellungen und Interessen, weiß man schon vorher, dass es keine Quellen dazu geben wird. Und genau dann ist es wichtig, dass nicht gewartet wird, sondern eben über Oral History Projekte auch Geschichte geschöpft wird. Und es gibt mittlerweile, die Oral History ist gut gerüstet methodisch und kann mit Konstruktionen umgehen. Daher, ja, finde ich.
Ja, mit diesem positiven Schluss sind wir am Ende dieser Veranstaltung und wir könnten natürlich noch stundenlang weiter diskutieren, schon klar. Aber ich denke, Sie können doch einiges mitnehmen oder haben sehr viele Fragen, sind vielleicht aufgebrochen. Das ist ja auch immer ganz interessant und produktiv. Und also wir danken sehr für Ihr Kommen und gerne weise ich gleich noch auf die nächste Veranstaltung hin, nämlich am 10. April, auch wieder um 18.30 Uhr mit Caroline Arni und Valentin Gröbner, wo es um den politischen Körper geht. Jetzt danke ich dem Landesmuseum ganz herzlich auch für die Einladung. Ich danke euch für das spannende Gespräch, für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Abend.